Ihr fragt euch wahrscheinlich zu Recht, was bringt diese Frau dazu, öffentlich über die Klitoris und den Klimawandel zu sprechen. Und ich hoffe, dass ich diese Frage in der nächsten halben Stunde klären kann. Falls offene Fragen bleiben, freue ich mich unglaublich danach auf den Austausch. Neugierige Fragen, verwunderte Fragen, kritische Fragen sind auch immer gut. Deshalb, wenn ihr eine Frage habt, bitte merkt sie euch und traut euch auch nach Hause zu fragen, weil es gibt keine dummen Fragen. Vor ungefähr einem Jahr, also letzten Sommer, hatte ich von der Klitoris und dem Klimawandel so ziemlich gar keine Ahnung. Also ich hatte so gefühltes Halbwissen. Zum Beispiel beim Klimawandel habe ich irgendwie gefühlt, das stimmt schon, die Erde erwärmt sich und die Gletscher schmelzen, das Eis schmilzt, der Meeresspiegel steigt. Aber ganz ehrlich, ich hätte keine Zahlen aus einem IPCC-Report aufzählen können. Es war so ein Gefühl, stimmt schon, was die Wissenschaftler sagen und irgendwie ist das alles ganz schön scheiße, aber ja, was will ich da dran verändern und machen? Und so ähnlich war es bei der Klitoris, das ist auch so gefühltes Halbwissen, also ich wusste, die gibt's, die ist da. Ich hätte jetzt keine Klitoris zeichnen können, ich hätte nicht gewusst, keine Ahnung, wann man die in der Medizin erforscht hat, entdeckt hat. Und ich habe letztes Jahr im Sommer angefangen, ein Buchprojekt zu starten zu Tabuthemen und bin eigentlich bei meinen eigenen Recherchen über die Klitoris gestolpert. Die ist mir so entgegengeflogen auf Seite 3 von dem Buch Viva la Vagina von zwei norwegischen Autorinnen. Und dazu kommt gleich noch mehr. Jedenfalls war ich ziemlich perplex zu sehen, wow, das ist ein ganzes Organ. In 3D sieht sie so aus, ihr hattet gerade alle die größere Version in der Hand. Und diese Organstruktur hat mir keine Ruhe gelassen. Und ich hatte plötzlich so ein Gefühl so, wow, okay, da ist eine riesen Wissenslücke bei mir. Und plötzlich hat alles irgendwie Sinn gemacht. Es war so unvorstellbar für mich, einen eigenen Körperteil halt nicht zu kennen. Und vor allem so einen wichtigen. Und dann habe ich weiter recherchiert. Und bin damit ehrlich gesagt am Anfang erstmal ziemlich angeeckt. Ganz am Anfang bei meinem Partner, der das irgendwie nicht so cool fand. Und der so meinte, Klitoris, so what? Also da machst du keine Ahnung und bist keine Medizinerin, was willst du eigentlich? Und dann habe ich gedacht, ich krieg eine Ahnung und ich lese mich da ein. Und mittlerweile nennen mich manche die Klitoris-Frau, was ich lustig finde und ein bisschen schade, weil mich definiert nicht nur die Klitoris. Aber ja, und ich dachte so, dieses Buchprojekt, es ist so in meinem Zimmerchen gefangen. Ich will eigentlich, dass viel mehr Menschen Bescheid wissen über dieses Thema, was mir sehr wichtig vorkam. Und habe deswegen den Mut zusammengesammelt und mich beim Freiburger Kleinkunstpreis beworben. Und habe einfach gesagt, hey Leute, ich habe eine Idee. Ich habe kein Programm, aber ich habe eine Idee. Es wird um die Klitoris gehen. Und ich habe das am Anfang so ganz wissenschaftlich verkauft. So, ey, ich mache einen Science Slam. Ich mache das so wie Julia Enders, mit Dame, mit Charme. Und der Vorschlag Science Slam kam nicht so gut an, weil sie so sagten, ja, coole Idee, aber das soll schon nicht Comedy, aber es soll Kleinkunst werden. Und dann kam mir die Idee, ich mache Comedy, ich stelle mich hin, ich mache Comedy. Dann hieß es, ja, aber vielleicht reicht es ja immer noch nicht. Und dann habe ich ein Lied dazu geschrieben, hatte also mein Programm und eine Scheißangst. Vor allem eine Angst, auf eine Bühne zu stehen, die Worte Klitoris, Orgasmus, Vagina, Vulva laut zu sagen. Ich hatte keine Ahnung, wie das ankommt. Aber irgendwie war mir das Thema wichtig genug. Und irgendwann war November und ich hatte extra ein paar Menschen eingeladen, die ich kenne, nur so, falls alles scheiße finden, finden wir es immer ein Single. Und bin auf die Bühne gegangen und habe angefangen. Und das möchte ich euch jetzt hier gerade abend. Wer von euch kennt das Känguru von gegenüber aus den Känguru-Chroniken von Marco Wickling? Könnt ihr kurz die Hand drücken? Oh, sehr schön. Nochmal? Und Sie? Sie kennen es nicht? Auch nicht verwandt, verschwägert oder sind Sie ein Känguru? Wer von euch kennt die Klitoris? Oh ja, da sehe ich deutlich weniger. Es funktioniert hier nicht. Ich sah dort deutlich weniger Hände. Auch nicht verwandt, verschwägert oder... Haben Sie eine Klitoris? Wer eine Klitoris hat, der hat wahrscheinlich auch ein Känguru als Nachbarn. Oder was, eine Giraffe? Ach, ich kann mir diese Sprüche immer so verdammt schlecht merken. Oscar Wilde. Mann, 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 dachte ich. als ich zum ersten Mal in meinem Leben ein 3D-Modell der Klitoris sah. Die Klitoris. Das ist doch dieser erbsengroße Kitzler, umgeben von Hautfalten. Weit gefehlt. Die Klitoris ist keine Erbse, sie ist ein wunderschönes Organ. Mit zwei Schwellkörpern, zwei Fortsätzen, einer Eichel und einer Vorhaut. Moment, das kommt mir gerade verdammt bekannt vor. Fängt das nicht mit P an? P, kann es jemand reinrufen? Penis! Ja, stimmt. Oh, ich vergesse immer, dass es den gibt. Aber um den geht es heute nicht. Heute geht es um die Klitoris. Das Zentrum der weiblichen Lust. Mittlerweile habe ich gelernt, dass weiblich und männlich bürgerliche Kategorien sind. Dreh- und Angelpunkt für Orgasmen. Ich konnte mit meiner neuen Entdeckung natürlich nicht alleine bleiben. Ich habe angefangen, das 3D-Modell Freunden zu zeigen. Und Reaktionen bekommen wie, ist das ein Pokémon? Oder, wow, das ist moderne Kunst. Wahnsinn, diese Symmetrie. Hast du dir das etwa ausgedacht? Nee, das habe ich mir nicht ausgedacht. Großes Pionier-Humbert. Wusstet ihr, dass die Klitoris bis zu 12 cm groß sein kann? Dass sie zu 95% im Körperinneren liegt und beim Orgasmus auf 50-300% ihrer Größe anschwellen kann? Beim Orgasmus zucken übrigens diese Schwellkörper, welche die Vagina und Harnröhre umarmen, quietschvergnügt und rhythmisch im Takt mit. 8000 Nervenenden sind auf der Klitoris-Eiche zu finden. Das sind doppelt so viele, wie dieses Ding mit P hat. Seit 1998 ist die Anatomie der Klitoris durch die Urologin Helen O'Connell wissenschaftlich belegt. Das sind fast 30 Jahre, nachdem Menschen zum ersten Mal auf dem Mond gelandet sind. Ich bin genau 4 Jahre vor Entdeckung der Klitoris und 26 Jahre nach der ersten Mondlandung geboren. Trotzdem ist mir die Klitoris noch kein einziges Mal in 24 Jahren auf dieser Welt in ihrer vollen Größe über den Weg gelaufen. Lasst uns mal kurz zurückgehen in den Aufklärungsunterricht. Da ging es ja eher so um die Fortpflanzung und wie sie am besten vermieden wird. Warum ist es so schwierig, die Klitoris als Organ in den Aufklärungsunterricht einzubauen? Das passiert mittlerweile. Nach der lange überfälligen Entdeckung von Helen O'Connell wurde eine Revolution der Anatomiebücher prophezeit. Alle Zeichnungen müssten sich jetzt ändern. Aber was ist passiert? Nichts, Ratzeperduff. Ist es nicht wunderschön, dass dieses Organ in der Regel keine körperlichen Probleme bereitet, sondern einzig und allein für die Lust verantwortlich ist? Ein reines Lustorgan. Ist das der Grund, warum es so peinlich ist? Nicht nur Biobücher hinken bei der korrekten Darstellung der Klitoris hinterher. Auch in dem Aufklärungsbuch Alles, was Mädchen wissen wollen, wird die Klitoris als erbsengroßer Kitzler dargestellt. Erbsengroß? Ganz ehrlich, wie viele Tomaten hatte die Verfasserin bitte auf den Augen, als sie das mit der Erbse geschrieben hat? Und warum wurde diese Information in der Neuauflage des Buches nie korrigiert? Und wusstet ihr, dass 1948 die Klitoris aus dem großen Anatomiebuch der Medizin, Gray's Anatomy, einfach komplett rauszensiert wurde? Ein entdecktes Organ wurde aus der Fachliteratur entfernt. Klitoris? Nee, die gibt's hier nicht, nie gesehen. Wer hat die Klitoris zensiert? Wer hat sie ehrlich zensiert? Und wer kam auf die Schnapsidee, im Jahr 2018 in der Schweiz ein Aufklärungsbuch zu drucken und an Schulen zu verkaufen, in dem die Klitoris in keiner einzigen Zeichnung existiert? Also auch nicht als Erbse, überhaupt gar nicht. Seit ich die volle Größe der Klitoris kenne, habe ich mich immer wieder gefragt, sag mal, bin ich alleine? Also hab nur ich keine Ahnung oder haben wir alle keine Ahnung? Und ich wollte es genau wissen und bin losgezogen auf den Campus der Uni Freiburg, bewaffnet mit dem 3D-Modell der Klitoris. Doris wäre natürlich noch cooler, aber es war die Kleine. Und ich habe Studierende gefragt, was ist das? Vogel? Kleiderhaken? Qualle? Von 16 Befragten wussten genau 3 die Antwort. Davon waren 2 Männer. Die anderen hatten offensichtlich noch nie dieses Organ gesehen. Das will ich ändern. Findet ihr nicht auch, dass die Klitoris viel mehr aussieht wie ein geflügeltes Einhörnchen? Boah, ey, jetzt machen auch endlich alle Einhornsprüche Sinn. Mir reicht's. Ich geh mein Einhorn streicheln. Wie die Klitoris genau aussieht, das musste ich erstmal verarbeiten. Und so habe ich angefangen, geflügelte Einhörnchen zu zeichnen, 99 Stück. Und dabei habe ich ein Lied geschrieben und es euch auch heute mitgebracht. Das heißt 99 Einhörnchen. Und eigentlich habe ich da immer ein tanzendes Einhorn dabei, aber die hat gerade Ferien. Ja, und das Lied habe ich geklaut von Nena. So eine riesengroße Wissenslücke entstehen. 1559 gab es bereits einen Anatomen namens Colombo, der die Klitoris als Zentrum der weiblichen, immer noch bürgerliche Kategorien, der weiblichen Lust. Uiuiuiuiuiuiuiui, das gab vielleicht Zoff bei seinen Medizinkollegen. Die Vorstellung damals war ja noch, dass die Vagina ein nach innen gelegter Muskelschlauch ist und so wie eine Scheide das Schwert umschließt. Moment, Scheide? Ja, dieses verrostete Wort aus dem Mittelalter wird heute noch gebraucht. Sogar die Bundeszentrale für Aufklärung benutzt das Wort Scheide. Wer hat's erfunden? Ja, nee, nicht die Schweizer. Obwohl, würde ich es gerade auch noch zutrauen, da gab es auch erst nach 1970 das Frauenwahlrecht. Nein. Ein Italiener, Colombo der Fuchs, hat sich das Wort ausgedacht, weil er, so schrieb er, Scheide für männliches Schwert passend fand. Das ist keine Scheide, die auf ihr männliches Schwert wartet. Und falls doch jemand auf diesem Wort beharrt, wo sind dann bitte die Schwerter? Also sind hier gerade Schwerter besitzende Menschen unter uns? Ein Mann Schwert, das ist voll Mittelalter, Alter. Warum sich das Wort Schwert nicht durchgesetzt hat, Scheide aber schon, bei dieser Frage scheiden sich die Geister. Warum sagen wir eigentlich auch immer noch Schamlippen? Wusstet ihr, dass das auf dem medizinischen Fachausdruck beruht und vom lateinischen Wort pudere kommt? Pudere heißt sich schämen. Labia majora pudendi und labia minora pudendi. Die großen und die kleinen Schamlippen. Ich weiß, das hört sich eher so an wie ein Zauberspruch aus Harry Potter. Ich frage mich auch, was man zu diesen Wortverwirrungen sagen soll und entscheide mich deshalb aus Mangel an Alternativen für das neue Wort Vulva-Lippen. Vulva, das ist der äußere Teil der weiblichen Geschlechter. Und Vagina ist der innenliegende Muskelschlauch. Vagina, da sind wir schon beim Spezialgebiet vom großen Frauenversteher-Freund. Das war erotisch gemeint. Ironisch. Das 19. Jahrhundert war kein gutes Jahrhundert für die Klitoris. Bis weit nach 1950 waren Genitalverstümmelungen bei Frauen in Nordamerika gang und gäbe. Ein Schandfleck der westlichen Medizin. Noch heute leben laut UNICEF schätzungsweise 200 Millionen Mädchen und Frauen auf dieser Welt mit Genitalverstümmelungen. Die Dunkelziffer könnte doppelt so hoch sein. Und wer glaubt, das wäre alles weit, weit weg von uns, der liegt leider falsch. In Deutschland leben laut Telefam schätzungsweise 65.000 betroffene Frauen. Und 15.000 Mädchen sind pro Jahr in Deutschland von Genitalverstümmelungen bedroht. Zeit, dass dieser Wahnsinn ein Ende hat. Aber zurück zu Freud, Sigmund Freud. Der hat ja total den Plan. Obwohl er überhaupt keine Ahnung hatte, wie sich so ein weiblicher Orgasmus anfühlt, meinte er plötzlich definieren zu können, der vaginale Orgasmus sei das höchste aller Gefühle und ein klitoraler Orgasmus sei mädchenhaft. Frauen, die keinen vaginalen Orgasmus bekommen könnten, wären frigide, ja sogar psychisch gestört. Nur ein Penis könne wie ein magischer Zauberstab zu einem vaginalen Orgasmus führen. Vaginaler Orgasmus. Ey, Sigmund, den hast du dir knallhart ausgedacht. In einer Vagina kann man Tampons parken. Oder Menstruationskraft. Okay, die gabst du deiner Zeit noch nicht, aber die sind gerade voll im Trend. Und außerdem kann Frau da bitte Geburt Kinder rauspressen. Und warum geht das? Ganz einfach, weil die Vagina nur in den ersten paar Zentimetern total sensibel ist und weiter hinten auf Druck, nicht auf Reibung reagiert. Dass Penetration alleine einen vaginalen Orgasmus macht, das kann doch wohl nicht Warzenschwein. Ey, Sigmund, du hast so viel Mist in unsere Köpfe gepflanzt und er hält sich echt hartnäckig. Vaginaler Orgasmus, lass dir eins gesagt sein, mein lieber Freud. Ohne die Klitoris geht gar nichts. Kein Schwert der Welt kann dich rein, raus, wie wir das in Filmen oder in Pornos sehen, die Klitoris so entzücken, dass sie Richtung Orgasmus schwebt. Es braucht Einhörnchenkenntnis und vor allem die Einsicht, dass die Stimulation der Klitoris, sei es nun innerlich oder äußerlich oder beides zusammen, der Schlüssel zum weiblichen Orgasmus ist. Mit oder ohne Schwert, versteht sich. Heißer Buchtipp von Dr. Lori Mintz: Becoming Clitorate. Why Orgasm Equality Matters and How to Get It. It's never too late, become clitorate. It's never too late, clitorate zu sein. Das bedeutet, die Klitoris zu kennen. Sigmund Freud kannte sich da offensichtlich nicht aus. Er war mit seiner Ansicht nur ein Penis, sein richtiges Geschlecht, sogar übrigens in bester Gesellschaft. Aristoteles, Galen, Baudrillard, Barth, sie alle sahen im weiblichen Geschlecht vor allem die Bestätigung darin, dass hier ein Mangel vorherrschte. Die Herren hatten an der Klitoris-Einhornkunde wohl gepennt, sonst hätten sie begriffen, dass sich alle Schwellorgane dieser Welt verdammt ähnlich sind. Die Erde war einmal eine Scheibe. Heute ist sie eine Kugel. Die Klitoris war einmal eine Erbse. Heute ist sie ein Organ. Komm, Einhorn, wir gehen. Dankeschön. Diesen Abend im November letzten Jahres hat ein sexistischer Kleinkünstler gewonnen, aber darum geht es heute nicht. Das hat mich jedenfalls ziemlich hardcore in den Feminismus reingeschmissen, weil ich bis dahin eigentlich sehr überzeugt davon war, dass meine Themen nicht feministisch sind, sondern einfach medizinisch. Pustekuchen. Ich habe nach diesem Welcome-Comedy-Programm richtig gute Kritik bekommen und mich total eingelesen in von wegen weiblich-männliche Geschlechtsorgane Bullshit. Ich hoffe, dass irgendwann dieses Schubladendenken aufhört und dass wir anerkennen, dass alles ein Spektrum ist. Und, genau, aber darum geht es heute auch nicht. Was passiert ist nach dieser Comedy, war, dass ich mir, glaube ich, erhofft habe, dass die Welt irgendwie aufwacht und irgendwas sich ändert und dass sich Zeichnungen ändern und das Bewusstsein sich ändert, und es hat sich nicht so wahnsinnig viel geändert bis jetzt. Und zur gleichen Zeit letztes Jahr habe ich immer mehr mitverfolgt, wie Greta Thunberg immer öffentlicher wurde und mehr gesprochen hat, wie Fridays for Future als Bewegung gewachsen ist. Und ich muss ehrlich sagen, am Anfang, bei den ersten Reden, die ich so gehört habe, war mein erstes Gefühl so, wow, cool, dass sie sich traut, und schon ein bisschen radikal. Jedenfalls habe ich mich in Frage gestellt. Also, warum kommt es bei mir radikal an? Und dann habe ich gemerkt, ich weiß einfach zu wenig. Und habe mich mehr eingelesen und habe gemerkt, dass sie sagt, das ist eigentlich gar nicht radikal, sondern was gerade auf der Welt passiert, ist verdammt radikal. Interessanterweise ist mir genau zu der Zeit ein Mensch über den Weg gelaufen, der die Wake-up-Comedy und das ganze Klitoris-Zeug total cool fand. Und mit dem ich mich irgendwann hingesetzt habe und so gesagt habe, weißt du was, irgendwie, ich rede die ganze Zeit, seit Monaten rede ich von der Klitoris. Das ist irgendwie langweilig und es gibt so viel wichtigere Themen auf dieser Welt. Und dann fragt er so, ja, was denn zum Beispiel? Keine Ahnung, Klimawandel. Vielleicht sollte ich mal über den Klimawandel bloggen und irgendwie da was drüber schreiben. Und dann setzt er sich so hin und meinte so, du, ganz ehrlich, ich muss dir mal was sagen, aber davon wirst du mich nie überzeugen. Und dann habe ich mir 30 Minuten angehört, wie sich das Klima halt schon immer verändert hat. Es ist so, dass man die Erderwärmung nicht messen kann. Meeresspiegel steigen nicht, oder wenn, dann kann man sie nicht messen. Es ist alles völliger Blödsinn. Das Eis, was gerade schmilzt, das wird irgendwann wieder zu Eis. Und ich habe mir das eine halbe Stunde lang angehört und habe für diese halbe Stunde gedacht und gehofft und geglaubt, nicht geglaubt, aber gehofft, dass dieser Mensch recht hat. Leider nein. Und da ist mir eigentlich erst bewusst geworden, dass es sozusagen in unserer Gesellschaft auch immer noch Menschen gibt, die absolut am Klimawandel zweifeln, denen Wissenschaft einfach gar nichts sagt, und deswegen ist auch der Klimawandel nicht Teil von meiner Comedy, weil ich finde es einfach überhaupt nicht witzig. Und eigentlich ist auch das mit der Klitoris nicht so wahnsinnig witzig, weil für mich ist Comedy eher so ein Mittel, dass Menschen zuhören, die sonst vielleicht eher weghören würden. Jedenfalls ist mir aufgefallen, dass man, egal für was man sich einsetzt, Greta Thunberg hat sich natürlich eingelesen. Sie wusste genau, von was sie spricht, von was sie redet, warum sie so redet, wie sie redet. Egal für was man sich einsetzt, man wird, glaube ich, immer anecken. Und man wird immer sehr schnell als radikal abgestempelt werden. Ich glaube, es gibt viele Menschen, die mich als radikale Feministin sehen. So. Ja, aber Genitalverstümmelung finde ich noch viel krasser und radikaler. Jetzt kommen wir noch zu ganz kurzen Fakten, nur damit ihr auch rausgehen könnt und sagt, ja, die Klitoris und der Klimawandel hängen irgendwie zusammen. Ich habe mich nämlich dann wirklich eingelesen, weil ja, mit einem Klimawandel-Leugner zusammen zu sein, nicht mehr. Das war schon echt eine spannende Erfahrung. Und ja, wollte auch da natürlich einfach mehr Wissenschaft lesen. Mein Motto ist eigentlich Make the world greater and make the clitoris great again. Ich habe unter diesem Motto Make the Clitoris Great Again noch eine Petition an Donald Trump gestartet und hatte unfassbar Angst. Seitdem kommen auch mehr Trump-Troller auf mein Instagram-Profil, ich weiß es nicht, aber ich dachte so, es muss raus, auch wenn es nicht erfolgreich wird, egal. Genau, wir haben hier den Iceberg, the tip of the iceberg und the iceberg, weil im Endeffekt finde ich, ist die Klitoris eigentlich ein Eisberg und wir sehen einfach nur die Spitze des Eisbergs. Was ich super spannend fand, und ich bin mit diesem Schild auch so bei den Fridays for Future Demos rumgelaufen, und wurde oft darauf angesprochen, ist, dass 1824 ein Forscher, das Name ich gerade leider nicht mehr auswendig kann, steht auf meinem Blog, der hat den Treibhauseffekt beschrieben. Und er konnte es damals nicht wissenschaftlich nachweisen, aber die Theorie stand damals schon. Und es hat bis in die 1990 gedauert, bis IPCC den ersten offiziellen wissenschaftlichen Report veröffentlicht hat. Mit der Klitoris finde ich so absolut absurd und ich habe bis jetzt auch noch keine gute Antwort gefunden, dass 1844 diese Anatomen wirklich bei Sezierungen von Leichen die Klitoris natürlich gesehen hat, weil wie kann man ein 8 bis 12 cm großes Organ übersehen? Die Zeichnungen, die gibt es heute noch, die sind da. Uns wurde doch irgendwie, keine Ahnung, vergessen, wieder rausgenommen. Und 1998 gab es wirklich eine australische Urologin, die ganz neu nochmal geforscht hat und die dieses Organ wieder ausgebuddelt hat. Und trotzdem hat sich so wenig verändert. So, ich weiß nicht, 2019 und die meisten Menschen auf der Straße erkennen das Organ immer noch nicht. Und ich weiß, dass diese Parallelen so ein bisschen an den Haaren herbeigezogen sind. Aber ja, ich bin gerade... Gerade beim Klimawandel und bei allem Aktivismus, der dazugehört, hängen irgendwie alle Themen miteinander zusammen. Und es ist mir immer mehr aufgefallen. So. Und da es noch nicht so viele Stimmen für die Klitoris gibt, es gibt ein paar, es passiert auch immer mehr, habe ich versucht, die Stimme zu finden. Ich glaube, ich habe alle Variationen durch, was es so sein könnte. Und auch die Reaktionen sind eigentlich immer sehr spannend. Also entweder ist es so wirklich Interesse, gerade bei Frauen ist meistens so ein, oh, krass, und wo ist jetzt der G-Punkt? Und dann kommt man voll tief ins Gespräch. Bei Männern ist auch oft einfach Interesse. Und zweimal bis jetzt so, okay, wir müssen. Ich glaube, im Endeffekt ist es egal, was man für einen Hintergrund hat. Ich habe leider nicht Medizin studiert, sondern Chinesisch. Ich werde euch auch mit einem chinesischen Lied entlassen. Aber wenn man sich einliest, ich meine, die Infos sind ja da. Setzt euch ein, wenn ihr was habt, für was ihr brennt, tut es, egal was andere denken könnten. Und das Lied, was ich euch noch mitgebe, ist die chinesische Übersetzung von mir von Liebe ist alles. Das habe ich in Shanghai geschrieben und Liebe heißt auf Chinesisch Ai. Sehr, sehr schön zum Mitsingen. Und das ist gewidmet unter dem Motto Make Love, not CO2. Weil ich glaube im Endeffekt, mir wird auch vorgeworfen, ich sei eine männerhassende Feministin, gerade nach dem Programm, wo ich so dachte, okay, hast du zugehört? Also ich hasse niemanden, wenn dann Freude. Hat sonst noch jemand Zeitstress? Sonst dürft ihr auch gerne. Also beim Refrain, ihr dürft gerne mitsingen, dann kann ich Zeit machen, das heißt einfach nur Liebe. Thank you. Ich habe noch 10 Gründe für die Vulva mitgenommen, weil mir wird ganz oft vorgeworfen, so reicht es nicht mehr irgendwann mit Vulva und Öffentlichkeit und bla bla bla. Es ist so ein kleines Vulva-Manifest geworden. 10 Gründe für die Vulva. Solange es normal ist, dass das Vulva-Schönheitsideal klein, unscheinbar, glatt, rasiert, nur bei operierten Pornodarstellerinnen gefunden wird, welches die anatomische Form eines 8-jährigen Mädchens hat, ist leider wirklich so, das Ideal in der Intimchirurgie wird zurückoperiert auf Mädchen vor der Pubertät. Solange Intimchirurginnen, leider gegendert, es gibt auch Frauen, die das machen, fetten Profit mit medizinisch nicht zu rechtfertigenden Operationen im Intimbereich bei Frauen machen und diese Sparte der Schönheitsindustrie boomt, solange eben jene Intimchirurginnen auch in Deutschland minderjährige Mädchen mit Einwilligung der Eltern operieren dürfen, solange wir immer noch Schamlippen sagen und nicht das Wort Vulvalippen benutzen, solange sich der sprachliche Unterschied zwischen großen und kleinen Schamlippen hält, obwohl die inneren Vulvalippen in fast 50% aller Fälle größer sind als die äußeren und der Unterschied zwischen groß und klein somit falsch ist, solange die Klitoris eher für ein Pokémon oder ein Oktopus gehalten wird als für das primäre Geschlechtsorgan, solange eben dieses primäre Geschlechtsorgan nicht genauso selbstverständlich wie der Penis, der Uterus und die Eierstöcke in anatomischen Zeichnungen abgebildet ist, solange sich Frauen und Mädchen vor ihrem eigenen Geschlechtsteil schämen und ekeln, solange sich der Mythos und das Wort des sogenannten Jungfernhäutchens hartnäckig in den Köpfen der Menschen hält und für viel Verwirrung, Angst und Terror sorgt, solange Genitalverstümmelung bei 200 Millionen Frauen und Mädchen auf dieser Welt ein riesengroßes Thema, Trauma und Problem ist, solange müssen wir uns wohl damit abfinden, dass wir über Vulven reden müssen. Denn wie wollen wir über alle diese Themen reden, wenn wir nicht einmal die Basics der Vulva kennen und wissen, wie Frauen da unten zum 50er-Jahr-Begriff aussehen? Wie soll das gehen? Dankeschön.